Dann bitte den Jingle.
Il Jingle. Hallo, liebe Zuhörerschaft. Willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin der Stefan und mir gegenüber sitzt die Ella.
Guten Tag, Stefan.
Hast es doch noch geschafft. So, dann Ella, bevor wir uns der heutigen Folge widmen, müssen wir uns oder möchte ich mich nochmal kurz der letzten Folge widmen. Mhm. Es ist nämlich so, dass ein bestimmter Punkt niemandem aufgefallen ist, außer mir. Ich habe nämlich die Folge selber nochmal gehört und dabei ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich mich einfach nur versprochen. Es gab diese eine Stelle, wo ich von der bekanntesten Buche Kontinentaleuropa spreche, die ein stolzes Alter erreicht hat. Kannst du dich noch erinnern, wie alt diese Buche geworden ist?
Oh, das ist gemein. Die war sehr alt. Ich glaube irgendwie 500 noch was Jahre.
500 und?
Und 46.
546
Nein,
Jahre.
Wirklich?
Doch,
ja,
genau.
Cool.
Hast du dich tatsächlich noch erinnern können? Und da war es eben so, dass ich gesagt habe, es wäre eben die bekannteste Buche Kontinentaleuropas, was natürlich vielleicht auch stimmt, aber was ich auf jeden Fall sagen kann und was ich auch eigentlich sagen wollte, war, dass sie eben die älteste Buche Kontinentaleuropas ist. Und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, aber ich hoffe oder ich denke, die meisten Leute haben es gar nicht gemerkt.
Ich glaube auch, man konnte so gut folgen, dass es klar
war. Ich denke auch, dass die Leute sich einfach erschlossen haben. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, da wurden wir tatsächlich noch darauf hingewiesen auch. Oder man hat es noch klarer gemacht, dass ich das formuliert habe und ich möchte es deshalb einfach nochmal wiederholen. Es ging ja um diesen Wortstamm mit Silva, dem Wald. Und wir hatten zwei Arten in der letzten Folge dabei. Ja. Das war einmal Felis silvestris, die Wildkatze, und Fagus sylvatica, die Rotbuche. Und ich hatte ja eben erwähnt, dass Silva der Wortstamm dieser beiden Wörter ist. So genau, glaube ich, habe ich es aber nicht gesagt. Und es lassen sich eben zwei Wörter von diesem Wortstamm ableiten. Das ist eben einmal eben dieses Silvatica, wie bei Fagus silvatica. Und das bedeutet dann übersetzt eben Wald. Und dann von Felis silvestris, dieses silvestris, das bedeutet dann eben wild. Und so ergeben sich eben die zwei Namen, eben Wildkatze, Felis silvestris und eben Rotbuche oder Waldbuche, Fagus silvatica. Und sie leiten sich aber eben beide ab von dem Wort Silva, was für Wald steht. Und somit kann das Wort eben einmal wild und einmal Wald bedeuten.
Nicht schlecht, je nachdem in welcher Differenzierung man es jetzt da hat. Silvatica oder Silvestris.
Genau.
Gut.
Wunderbar. Dann wären das sozusagen die Altlasten von der letzten Folge. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du, Ella, diese Woche vorbereitet hast. Denn ich weiß tatsächlich dieses Mal relativ wenig von dem, was mich heute erwartet.
Stimmt, ja.
Und bin daher sehr gespannt, was du mir denn jetzt so vorstellst. Und damit übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an dich. Und du darfst mal sagen, um was es heute ungefähr geht.
Vielen Dank. Ich habe mir gedacht, bei der Hitze, die wir die letzten Tage und Wochen, ich sag jetzt mal, zu erdulden hatten, weil ich persönlich mag das überhaupt nicht so gerne, habe ich mir ein Thema zum Abkühlen gesucht, nämlich ein wässriges Thema, einen Lebensraum, der überhaupt nicht prominent, aber doch genauso spannend und wichtig ist wie alle anderen Lebensräume, und zwar Kleingewässer.
Klingt richtig spannend. Ich dachte, du überraschst mich jetzt hier. Aber Kleingewässer klingt erstmal langweilig tatsächlich.
Dann sei mal gespannt, was alles zum Vorschein kommen wird heute.
Sehr schön.
Die erste Frage, die sich da, glaube ich, schon direkt stellt, ist doch, wie groß ist bitte klein? Weißt du, Kleingewässer, was heißt klein?
Was zählt sozusagen zu Kleingewässern und ab wann ist es kein Kleingewässer mehr?
Genau, das machen wir jetzt. Ich mache mal so eine Art Skala, fängt an bei Gewässern, die zu klein sind, dann kommt die richtige Größe und dann sage ich noch, was zu groß ist, um das so ein bisschen einordnen zu können. Vorab, also Definitionen mit genauen Größenangaben zu Kleingewässern unterscheiden sich von Staat zu Staat und deswegen versuche ich mich hier mit möglichst wenig Zahlen zu beschäftigen und mehr so die Größenordnung zu vermitteln. Was zu klein ist, sind zum Beispiel Wasseransammlungen in Konservendosen, Mini-Pfützen in Astgabeln oder wassergefüllte Schlaglöcher.
Was ist denn eine Wasseransammlung in einer Konservendose?
Ja, das ist halt auch Wasser, was so ganz klein ist, aber es ist zu klein.
Das ist halt, okay.
Ja, einfach, dass du ein anschauliches, greifbares Beispiel hast, was ist zu klein.
Okay, gut.
Gut. Ein Kleingewässer, das ist jetzt die richtige Größe, die wir uns anschauen, muss mindestens so groß und auch beständig sein, dass sich darin eine Lebensgemeinschaft mit Nahrungsbeziehungen untereinander aufbauen kann. Also eine Nahrungskette oder ein Nahrungsnetz, wie man das nennt.
Und du meinst, das schaffe ich nicht in einem Kleingewässer Dosengröße?
Nein, in einer Konservendose, wassergefüllt vom Regen, glaube ich, schaffst du das nicht, weil die dir zu schnell wieder austrocknet.
Wenn ich immer nachfülle?
Dann sind wir hier bei anderen Gegebenheiten. Lass mich doch bitte mal die Kleingewässer weitermachen. Also, wir haben gesagt, es muss mindestens so groß und beständig sein, dass es eine Lebensgemeinschaft darin gibt.
Okay.
Gut. So eine Nahrungskette könnte in einem Kleingewässer zum Beispiel so aussehen. Es gibt irgendwelche Algen, die werden dann von Tierchen wie kleinen Krebsen gefressen. Also die sind dann nur wenige Millimeter groß, die Krebse, von denen wir hier reden. Und die wiederum werden dann von zum Beispiel Molchen gefressen. Das wäre eine typische Nahrungskette eines Kleingewässers. Dabei darf so ein Kleingewässer auch austrocknen, wenn zumindest ein Teil der Bewohner diese Trockenphase übersteht.
Das heißt, ich brauche in meiner Konservendose mindestens eine Schildkröte.
Oh, wird eng. Aber es gibt noch ganz, ganz andere Arten, die diese Austrocknung überstehen. Da wirst du noch staunen. Du brauchst nicht unbedingt eine Schildkröte. Nein, darauf können wir uns einigen. Gut, das sind jetzt die Kleingewässer. Und was jetzt die Abgrenzung nach oben ist, da gibt es so als Faustzahl ungefähr alles, was größer ist als ein Hektar Wasserfläche. Das zählt man nicht mehr zu den Kleingewässern, sondern dann zu den Seen. Und wir zwei hatten im Studium mal eine Vorlesung über Seen. Mhm. Kannst du dich dunkel dran erinnern?
Ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern, ohne den Mund jetzt zu voll nehmen zu wollen.
Ja, das bin ich jetzt gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Kannst du mir denn die Definition für einen See nennen?
Ein See ist im Gegensatz zu einem Fließgewässer ein Wasserkörper, in dem die Aufenthaltszeit des Wassers größer ist als 30 Tage.
Das ist schon mal richtig.
Dann gibt es normalerweise, zumindest in unserem Breiten, in Seen eine Sommer- und eine Winterstagnation. Ich glaube, es zeichnet Seen auch aus. Das heißt, das Wasser muss sich schichten können.
Sehr gut, ja.
Das heißt, wir brauchen eine gewisse Tiefe.
Und das ist das Merkmal, auf das wir jetzt hier auch hinaus wollen.
Ach so,
ja, du hast schon sehr gut abgegrenzt zu einem Fließgewässer und einem stehenden Gewässer, dem See. Und was wir brauchen, ist aber die Abgrenzung zwischen einem See und einem Kleingewässer. Mhm. Und da ist tatsächlich...
Da gibt es keine Schichtung dann.
Genau, also die Tiefe ist es. Die Tiefe muss eine Schichtung und damit auch eine Stagnation und dann im Frühjahr und im Herbst eine Zirkulation des Wassers zulassen. Mhm. Und alles, was flacher ist, was das nicht zulässt, das ist dann ein Kleingewässer oder ein Flachsee, was eine Sonderform des Sees ist, womit wir uns hier jetzt nicht weiter beschäftigen.
An dieser Stelle muss ich kurz noch einmal Grüße gehen raus an Olaf, mit dem ich dieses Thema erst neulich eben hatte, wie da die Abgrenzung ist im Rahmen seiner Bachelorarbeit.
Ah, da bist du
und
jetzt hier
daher
gut vorbereitet.
War ich ganz gut vorbereitet, weil wir da irgendwie nochmal drauf zu sprechen gekommen sind.
Siehst du, das wusste ich gar nicht. Glück gehabt, Mensch. Mhm,
schon.
Also wir haben ja gesagt, diese Tiefe muss eine Schichtung zulassen. Das sind so Pi mal Daumen 10 Meter in unseren Breitengraden. Also alles, was deutlich flacher ist als 10 Meter, zählt man dann zu den Kleingewässern. Und wenn es eben auch eine kleinere Wasserfläche als einen Hektar hat.
Da haben wir jetzt aber doch noch eine ganz schöne Größenvarianz drin, ne?
Richtig. Und nicht nur eine Größenvarianz, sondern auch eine wahnsinnige Formenvielfalt, die sich da drin dann ausprägen kann. Also verschiedene Formen an Kleingewässern. Die möchte ich zur groben Strukturierung mal in zwei Bereiche unterteilen. Und zwar in die natürlichen Ursprungs und in die, die durch menschliche Eingriffe entstanden sind. Also anthropogene. Und da mache ich jetzt mal so ein, ich weiß nicht so genau, wie man das nennen kann, aber so einen Rundumschlag mit allen möglichen Formen, die da drunter fallen, um einfach mal ein Bild davon zu geben.
Ja, dann leg mal los.
Okay, also Kleingewässer natürlichen Ursprungs. Da zählen zum Beispiel dazu die Sölle im nordostdeutschen Tiefland, zu denen später noch mehr. Dann noch so eins mit einem komischen Namen, nämlich die Kar-Tümpel im Hochgebirge. Weißt du, was ein Kar ist?
Ein Kar.
Geschrieben K-A-R. du musst es nicht wissen, ich kann es dir auch sagen.
Nee, lass mich kurz nachdenken, was das sein könnte. Also es gibt Karst, ne? Das ist
falscher
so
Weg.
Falscher Weg. Okay, dann vielleicht, tut mir leid, ich muss passen, glaube ich, tatsächlich.
Das kommt ja gar nicht so häufig vor, also habe ich dich mal erwischt. Also ein Kar-Tümpel. Ein Kar ist eine kesselförmige Eintiefung knapp unterhalb von Gipfeln oder Kammlagen im Hochgebirge. Ja. Mhm. Und die wurden ausgeschoben von sehr kurzen Gletschern. Und diese Hohlform, wenn die sich mit Wasser füllt und recht klein ist, dann entsteht so ein Kar-Tümpel, wenn das Gletschereis eben weggeschmolzen ist.
Siehst du mal, schon wieder was gelernt.
Freut mich. Sehr gut. Zu diesen natürlichen kleinen Gewässern zählen aber auch Auengewässer, wie zum Beispiel Altwasser oder Hochwasserpfützen.
Die hatten wir.
Genau, hatten wir in Folge 3 schon mal. Dann zählen auch dazu Quellgewässer, Restseen in Verlandungszonen, also wenn so ein See verlandet und nur noch ganz wenig übrig ist, aber auch Hochmoorkolke. Und du siehst schon, es ist wirklich eine riesige Bandbreite mit sehr unterschiedlichen Bedingungen. Und was wir uns heute vor allem anschauen, sind zum Beispiel die Sölle und nicht diese speziellen Lebensräume wie im Hochmoor oder in Quellbereichen.
Zu den Hochmoorkolken, weil du es eben gerade genannt hast, ich meine, du bist da eher vom Fach, möchtest du vielleicht für die Zuhörerschaft nochmal kurz erklären, was es ist?
Also ein Hochmoorkolk ist eine wassergefüllte, ich würde es jetzt nicht Vertiefung nennen, es ist ein kleiner See, eher ein Teich in einem Hochmoor, in dem Wasser steht, der vom Hochmoorwasserstand beeinflusst ist und nicht mit dem Grundwasser zusammenhängt. Also nur aus Regenwasser gespeist ist. Und weil wir uns in dem Hochmoor befinden, sind das alles sehr, sehr spezielle Lebensbedingungen. Das wird mal in eine Folge in der fernen Zukunft verschoben, würde ich sagen.
Sehr gut. Aber danke, dass du es nochmal kurz erklärt hast.
Gerne. Dann kommen wir jetzt zu der zweiten Gruppe, nämlich die Kleingewässer, die durch menschliche Eingriffe entstanden sind, und die ist eigentlich noch viel vielfältiger. Das fängt an bei Pfützen und Tümpeln in Tongruben oder Steinbrüchen. Dann gibt es auch tiefere Spurrillen von Fahrzeugen, in denen dann Wasser stehen kann.
Vielleicht zum Beispiel auf den Truppenübungsplätzen. Ich meine, wenn ein Panzer oder was da im lockeren Boden mit den breiten Ketten was ausschiebt, das könnte doch sowas sein.
Ja, genau, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, genau. Dann gibt es ja Regenrückhaltebecken, die künstlich angelegt wurden und in denen auch längere Zeit Wasser stehen kann, wie in Industriegebieten zum Beispiel. Was es schon lange gibt, lange Tradition hat, Dorfteiche oder Löschteiche und außerdem Tränketümpel, also Tränketümpel fürs Vieh, die extra angelegt wurden. Und als letzten Punkt hier noch Schloss-, Burg- oder Stadtgräben. Alles kleine Gewässer, die sehr vielfältig sind und alle aber über kurz oder lange Zeit Wasser führen. Diese doch so unterschiedlichen Gewässer verbinden aber alle drei Grundprinzipien. Und die schauen wir uns jetzt an.
Ich bin gespannt.
Das erste Grundprinzip ist ein rascher Stoffumsatz. Was heißt jetzt hier Stoff? Um welche Stoffe geht es da überhaupt?
Stickstoff, Phosphor.
Ja, und? Das sind was?
Nährstoffe.
Genau. Stoffe sind hier gemeint, die Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff. Die werden also ins Nahrungsnetz eingebracht und dann von den verschiedenen Gliedern dieser Kette oder dieses Netzes umgesetzt. In Kleingewässern gibt es jetzt zwei Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass das alles sehr schnell funktioniert. Kannst du dir vorstellen, welche das sind?
Temperatur.
Genau.
Und Licht.
Sehr gut. Die sind ja im Normalfall sehr flach und damit ist ein hoher Lichteinfall über das gesamte Gewässer und damit werden sie sehr schnell sehr warm und in einer warmen Umgebung funktioniert eben alles sehr schnell. Mhm. Und was da passiert ist, Algen betreiben Photosynthese, können sich also gut vermehren, Pflanzenfresser haben dann genug zu fressen und es gibt wiederum genug Beutetiere, die von Räubern erbeutet werden können und tote Organismen werden sehr schnell zersetzt.
Okay.
Das zweite Prinzip, was für alle diese Kleingewässer gilt, ist kurze Wege. Zum Beispiel für Insekten. Denn Insekten legen ihre Eier ja ins Wasser. Die Larven leben dann auch im Wasser und als Imago, also als ausgewachsenes Tier, leben sie dann an Land bzw. in der Luft.
Also manche Insekten machen das so.
Genau, zum Beispiel Libellen, Eintagsfliegen oder Köcherfliegen. Mhm. Und da ist natürlich auch sehr vorteilhaft, wenn alles nah beieinander liegt, weil alles nicht so groß ist. Mhm. Dann zweitens für Räuber, wie zum Beispiel Eisvögel, Reiher, Wasseramsel oder ähnliche Gäste am Wasser, ist das Nahrungsangebot, was es am Gewässerboden gibt, sehr gut erreichbar, weil alles so flach ist.
Klingt praktisch.
Genau. Und dann noch ein dritter Punkt zu den kurzen Wegen. Kurze Wege gibt es nämlich auch zwischen den einzelnen kleinen Gewässern, aber dazu später mehr, wieso das so ist.
Okay.
Gut, drittes und letztes Prinzip, Austrocknungsresistenz. Es finden sich in Kleingewässern ganz erstaunliche Anpassungen daran, dass diese Gewässer im Sommer ab und zu mal austrocknen können. Zum Beispiel setzt bei manchen kleinen Krebstieren die Eientwicklung erst nach einer intensiven Trockenperiode ein, also um diese Austrocknung dann schon übergangen zu haben. Manche Fadenwürmer können bis zu 10 Jahre in einer Art Trockenstarre überdauern. Und es gibt Rädertierchen, das sind ganz, ganz kleine Lebewesen, die können austrocknen und mit staubtrockenem Schlamm über Land geweht werden, bis sie in den nächsten Tümpel fallen.
Alles sehr krasse Eigenschaften.
Genau.
Und eine Sache hatten wir doch auch schon in LRT01, unserer allerersten Folge. Ich kann mich nämlich sehr gut dran erinnern. Da hast du mich raten lassen, warum die Kreuzkröte eben so heißt, wie sie heißt.
Mhm.
Und da ist doch dann auch gefallen, dass sie einen sehr kurzen Entwicklungszeitraum der Quappen, also der Kaulquappen, heißen die so?
Ja, bei Froschlurchen heißen sie Kaulquappen, genau.
Bei den Kaulquappen eine sehr kurze Entwicklungszeit haben, eben um dieses Austrocknen von den Kleinstgewässern oder von diesen Kleingewässern, Flachgewässern zum Gehen.
Genau, sehr richtig. Die Kreuzkröte taucht gleich auch nochmal auf. Sehr schön, dass du die schon mal erwähnt hast. Ich habe mir diesen Lebensraum ausgesucht, weil sie sehr wichtig sind. Sie haben eine sehr hohe Bedeutung in unserer Landschaft. Und warum das so ist, da möchte ich jetzt ein bisschen was drüber erzählen.
Sehr gerne.
Durch die kleine Größe und die enge Verzahnung der Lebensräume Wasser, Boden und Luft, die es in Kleingewässern gibt, gibt es eine sehr hohe Vielfalt an Lebensräumen und es gibt eine Gruppe, die wie keine andere für diese Verzahnung der Lebensräume steht, das sind die Amphibien.
Aha.
Auch genannt Lurche, also das ist dasselbe. Und sie stehen deshalb dafür, weil Amphibien normalerweise aus einem im Wasser abgelegten Ei schlüpfen.
Mhm.
Dann werden sie zu einer im Wasser lebenden und damit Kiemen atmenden Larve. Und die nennt man eben bei Froschlurchen Kaulquappen.
Mhm.
Und diese Larve durchläuft dann eine Metamorphose. Und am Ende wird sie ein lungenatmendes, also zu einem Leben an Land befähigten Tier. Und das hört man auch im Namen. Der wissenschaftliche Name kommt vom altgriechischen Amphi, das bedeutet auf beiden Seiten, und Bios, das Leben, und bezieht sich dann eben auf diese Phasen vor und nach der Metamorphose im Wasser und an Land lebend. Und jetzt kommen wir zur Kreuzkröte, die du gerade gesagt hast, denn nicht alle Amphibien brauchen jetzt dieselbe Art von Kleingewässer. Die brauchen schon ganz viele verschiedene Lebensbedingungen. Die Kreuzkröte und auch die Wechselkröte brauchen zum Beispiel sehr unbeständige Pfützen mit wenig Bewuchs drin und können eben die Austrocknung sehr gut ab. Ganz im Gegensatz zum europäischen Laubfrosch, der braucht gut eingewachsene Tümpel mit viel Versteckmöglichkeiten und Pflanzenbewuchs. Und Feuersalamander und Bergmolche bevorzugen kühle und schattige Waldtümpel. Das sind alles Amphibien, die alle Kleingewässer brauchen, aber man sieht schon die unterschiedlichen Ausprägungen dabei.
Da hat jede Art sozusagen dann ihre eigene Art von Kleingewässer, die sie benötigt.
Ja, so könnte man es sagen, genau. Jetzt gibt es aber nicht nur Amphibien, die so Kleingewässer bewohnen, sondern eine ganze Reihe weiterer Bewohner. Zum Beispiel gibt es Fledermäuse, von denen weiß man, dass sie Kleingewässer gerne als Jagdreviere nutzen und sich in umgebenden Bäumen dann zum Schlafen hinhängen.
Mhm.
Dann aber nochmal die Bewohner im Wasser. Da gibt es Kieselalgen und verschiedenste Einzeller, Schwimmkäfer oder fleischfressende Wasserschlaucharten. Klingt jetzt voll krass.
Klingt nach Gartenschlauch.
Ja, witzigerweise, ich habe das dann mal gegoogelt und natürlich, wenn du Wasserschlauch googelst, dann kriegst du so einen Gartenschlauch und nicht die Pflanze. Aber wir meinen hier Wasserschlauch, die Gattung, die heißt Utricularia.
Sehr gut gemacht.
Kommt vom lateinischen Utriculus und das bedeutet kleiner Schlauch.
Mhm.
Also auch wieder eine schöne Übersetzung, aber warum heißt das jetzt Schlauch? Das kommt von den Fangblasen oder Fangschläuchen des Wasserschlauchs. Ich habe ja gesagt, der ist eine fleischfressende Pflanze.
Mhm.
Er jagt unter Wasser kleine Tierchen mit diesen Fangblasen, in denen erzeugt er einen Unterdruck von bis zu 0,1 Bar.
Geht.
Und darauf sind dann so Klappborsten. Und wenn dann kleine Tierchen beim Fressen über die Klappborsten kommen, dann wirken die als Hebel und die Klappe wird eingedrückt. Und weil da drin ja Unterdruck ist, werden die Tierchen mit dem umgebenden Wasser, genau, eingesogen.
Sollte man ihn vielleicht eher Wasserstaubsauger nennen?
Dieser Vorgang dauert nur 2 Millisekunden und ist damit eine der schnellsten Bewegungen im ganzen Pflanzenreich. Und der Wasserschlauch ist noch ausgefeilter, der nutzt nämlich sogar chemische Lockstoffe oder bildet so algenähnliche Sprosse aus, um Tiere extra anzulocken, dass sie seine Oberfläche abgrasen wollen, obwohl da gar keine Algen sind. Also das ist schon sehr ausgefeilt, würde ich sagen. Also neben diesen Wasserschläuchen gab es ja eine ganze Reihe anderer Arten, die dort leben. Und so könnte man die Kleingewässer als kleine Biodiversitäts-Hotspots bezeichnen. Und das zeigt auch eine Studie aus Großbritannien. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Großbritannien ist aber eigentlich gar nicht mehr so mitteleuropäisch.
Nee, hätte ich nicht gesagt.
Nee, meinst du, es gehört dazu?
Nee, aber gesagt hätte ich es trotzdem nicht.
Okay, ich kann dich aber, selbst wenn du diese Bedenken gehabt hättest, beruhigen. Es gibt nämlich Studien, die zum Beispiel in Deutschland durchgeführt wurden und die kamen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Ich habe aber jetzt hier die Zahlen aus Großbritannien. Und zwar hat man da verschiedene Arten von Gewässern untersucht. Und zwar hat man Flüsse, Seen, Bäche, Gräben und stehende Kleingewässer untersucht und da die Artenanzahl bei Pflanzen einmal und einmal bei kleinen wirbellosen Tieren gezählt. Und da kam beide Male raus, dass die stehenden Kleingewässer teils mit Abstand die meisten Arten zu bieten hatten oder die meisten Arten Lebensraum geboten haben.
Spannend. Weiß man auch, woran das dann liegt?
Naja, also wahrscheinlich, was ich vorhin schon gesagt habe, diese enge Verzahnung, viele verschiedene Lebensräume auf kleinem Fleck, dass Kleingewässer in Gruppen auftreten, wozu wir später noch kommen. Und ich denke, dass diese Kombination aus allem dafür sorgt.
Okay, und dass es auch irgendwie so sein könnte, dass eben das Ersatzhabitate sind für frühere Au-Landschaften. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit?
Das ist ja, als ob du mein Skript gelesen hättest. Das ist der zweitnächste Satz hier. Ja, ist es. Also Feuchtbiotope, das habe ich mehr unter dem Blickpunkt. Deshalb sind sie auch sehr bedeutend, weil sie als Ersatzbiotope für großflächigere Feuchtgebiete oder Auenlandschaften dienen können. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, genau. Was noch zu diesen dauerhaften Bewohnern dazukommt, sind übrigens Durchzügler, also Zugvögel, die dort auch gerne Rast machen, weil es dort eben was zu fressen gibt. Und was jetzt noch dazu kommt, dass Kleingewässer andere Süßwasserbiotope miteinander verbinden können. Und diese Kleingewässer können eben Wandermöglichkeiten für Amphibien geben, indem sie immer von einem zum anderen laufen können und so Lebensräume miteinander verbunden werden.
Da muss es dann aber dazu ja relativ viele Kleingewässer in der Landschaft geben.
Richtig. Und aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, da sind wir jetzt endlich, treten natürliche Kleingewässer oft in Gruppen auf. Und da ist ein typisches Beispiel die Sölle. Und die schauen wir uns jetzt genauer an und warum das dann auch so ist.
Dann, Ella, erzähl mir doch mal etwas über die Sölle.
Okay, dazu machen wir, genau wie du letzte Folge, eine Zeitreise in die letzte Eiszeit, in der die Gletscher von Norden kamen und immer wieder vorgestoßen und dann wieder zurückgezogen sind, je nachdem, ob es gerade ein bisschen wärmer oder kälter war. Und bei diesen Bewegungen der Gletscherzungen bricht natürlich immer mal wieder mal so ein Eisbrocken ab und bleibt dann in der Landschaft liegen. Wenn so ein Eisbrocken da liegt und nicht mehr bewegt wird, es ist aber trotzdem dauerhaft noch kalt genug, dass sich das Eis halten kann, dann wird er irgendwann von Sedimenten bedeckt. Und erst, wenn eine Warmzeit kommt, schmilzt das Eis und es bricht dann ein und es bildet sich eine Hohlform. Diese nennt man dann Toteiskessel. In Deutschland sind diese Formen in der Landschaft vor allem in Nordbrandenburg verbreitet, in Mecklenburg-Vorpommern oder im bayerischen Alpenvorland, weil da kamen dann die Gletscher aus den Alpen raus.
Okay, und wo kamen dann die Gletscher im Osten Deutschlands her?
Die kamen dann von Norden bzw. aus Skandinavien über die Ostsee bis nach Nordostdeutschland. Und die waren deutlich größer als die, die aus den Alpen rauskamen.
Okay, dankeschön.
Und diese Gletscher haben jetzt also die Toteiskessel ausgeschoben. Die können auch größer sein und dann können darin Seen entstehen, zum Beispiel die Osterseen südlich des Starnberger Sees. Aber wenn diese Kessel kleiner sind, dann nennt man die Gewässer, die darin entstehen, Sölle.
Das ist jetzt aber eine Form, die man vor allem eben aus Ostdeutschland kennt, oder?
Richtig.
Gut.
Und um eine Größenordnung zu haben, wie verbreitet die dort sind, wie häufig, auf einem Gebiet von ungefähr 31.000 Quadratkilometern in Nordostdeutschland gibt es etwa 5.000 Seen, die also größer sind als ein Hektar, und auf der gleichen Fläche 167.000 Sölle. Also 5.167.000 Gewässer. Und da sieht man dieses gruppenhafte Auftreten auf einer großen Fläche.
Ich meine, es ist natürlich auch deutlich einfacher, ne? Weil die sind dann kleiner und dadurch brauchen sie weniger Fläche und damit
passen mehr rein. Ja, genau. Und noch der Vollständigkeit halber, der Singular von Sölle ist nicht Söll, sondern das Soll. Einfach der Vollständigkeit halber. Typisch für viele Sölle ist, dass sie im Sommer trocken fallen und dass die Bewohner das abkönnen.
Wie füllt sich denn dann ein Soll wieder mit Wasser? Einfach in der kalten Jahreszeit?
Genau, durch die höheren Niederschläge in der kalten Jahreszeit und da steigt dann der Grundwasserspiegel, mit dem sie verbunden sind. Mhm. Und der fällt aber im Sommer so weit ab, dass sie austrocknen. Warum ist das jetzt so wichtig, dass die so nah beieinander liegen? Warum hat das Relevanz für die Bewohner? Diese gruppenhaften Kleingewässer bilden ein Netzwerk aus verschiedenen Kleingewässern, in denen dann Metapopulationen verschiedener Arten leben können. Metapopulation, das bedeutet, es gibt mehrere kleinere Teilpopulationen, also Population ist, glaube ich, klar, ne? Eine Gruppe von Lebewesen. Und diese Teilpopulationen, die stehen miteinander in begrenztem, aber in genetischem Austausch. Und das heißt, wenn eine einzelne Population ausstirbt, weil zum Beispiel ihr Soll wirklich zu stark ausgetrocknet ist, dann kann dieser Soll im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr vielleicht von den Benachbarten wieder besiedelt werden. Das ist der Clou an Metapopulationen, wenn die miteinander in Zusammenhang stehen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Amphibien, sondern auch für wirbellose Arten oder für die Pflanzen, die dort vorkommen. Ein typischer Bewohner der Sölle ist die Rotbauchunke. Weißt du was über die Rotbauchunke?
Bestimmt. Ich weiß über die Rotbauchunke, dass sie in Deutschland bestimmt auf der roten Liste steht.
Ja, das ist soweit richtig.
Ich weiß über die Rotbauchunke, dass sie einen roten Bauch hat und auch dann noch, dass es eben ein Amphib ist.
Da hätten wir doch schon mal die Basics.
Und relativ klein.
Richtig.
Und sie kommt wahrscheinlich eben in den Kleingewässern hauptsächlich vor.
Sehr gut kombiniert. Die Rotbauchunke sieht wirklich eigentlich aus wie eine Kröte, ist aber deutlich kleiner, nur 3 bis 5 Zentimeter. Und sie ist ganz flach, also ihr Körper ist flach. Von oben so dunkelgrau mit verwaschenen grünen Flecken und Warzen. Und von unten, wie du gesagt hast, hat sie auffällige orange-rote Flecken auf dem Bauch. Ihr Verbreitungsgebiet in Deutschland liegt eben vor allem dort, wo es die Sölle gibt, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist aber nur der nordwestlichste Zipfel des Unkenverbreitungsgebiets.
Okay.
Das zieht sich nämlich runter in den Süden bis nach Bulgarien und in den Osten bis weit nach Russland rein. Also wir sind hier wirklich nur der Ausläufer davon.
Das heißt, es ragt eigentlich noch so ein bisschen nach Deutschland rein, aber Richtig. Sie kann sich hier eigentlich nicht so wirklich dann
halten.
Ja, halten schon, weil sie kommen in diesen Söllen wahrscheinlich schon lange, lange vor, aber im Endeffekt ist sie eben nur in, wie du gesagt hast, Ostdeutschland zu finden.
Genau, also sie wird sich nicht sehr weit davon weg verbreiten können. Ja, okay. Richtig. Sie fühlen sich besonders wohl in klaren Gewässern, die von der Sonne gut beschienen werden. Mhm. Und ausgedehnte Flachwasserzonen haben und in denen es keine Fische gibt. Und das trifft eben besonders auf die Sölle zu.
Weil die eben austrocknen und Fische sich dadurch nicht halten können.
Richtig. Und warum mögen die es nicht, wenn da Fische drin vorkommen?
Wahrscheinlich fressen die Fische vor allem ihren Laich.
Richtig, genau. Fische sind die Hauptfressfeinde, wenn sie denn da drin vorkommen. Das Leben einer Rotbauchunke sieht folgendermaßen aus. Vom Frühling bis zum Herbst lebt sie als erwachsenes Tier in diesen Söllen oder eben in der direkten Umgebung. Und im September oder Oktober wandert sie dann in ihre Winterquartiere. Die sind an Land. Und dort versteckt sie sich in Gehölzen, in Totholz, Laub, manchmal auch in Lesesteinhaufen. Und dort bleiben sie über den ganzen Winter. Diese Verstecke sollten möglichst frostfrei sein. Und im März oder April wandern sie dann zurück in ihre Laichgewässer, also in die Sölle, wo sie auch leben. Und damit fällt diese Wanderung Ende März, Anfang April direkt in die Zeit, in der auch auf den Äckern und im Grünland sehr viel los ist, weil da natürlich die Äcker bestellt werden und ausgesät und so weiter. Und das ist ein Problem, weil die ja, wie ich gesagt habe, da hinwandern müssen von ihren Winterquartieren. Und da ist schon der erste Konfliktpunkt, wo sich die Unken und die Landwirtschaft in die Quere kommen können. Übrigens nicht nur Landwirtschaft, auch Straßen sind ein sehr großes Hindernis für Unken.
Kennt man ja dann normalerweise, dass die eben mit so Zäunen abgefangen werden. Also ich weiß nicht, ob es bei den Unken so ist, aber bei der Krötenwanderung ist es ja, also kenne ich so, dass die dann eben aufgesammelt werden und über die Straße getragen werden.
Genau das ist das. So eine Unke hat eigentlich, also Rotbauchunke hat normalerweise eine Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren.
Schon gar nicht so schlecht für so ein kleines Tier.
Ja, die wird eben aber doch deutlich dezimiert durch die vielen Gefährdungen, denen sie heutzutage ausgesetzt ist. Die größte Gefährdung ist der Verlust ihres Lebensraums, also des Solls. Jetzt hätte ich beinahe Sölls gesagt. Der Verlust des Solls durch Entwässerung und damit dauerhaftes Austrocknen oder komplettes Zuschütten der Sölle. Das liegt zum Beispiel daran, nein, das erkläre ich später.
Dass die in landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen und man die einfach zuschütten kann und dann kann man noch mehr landwirtschaftliche Nutzfläche haben, ohne dass man um einen Soll außen rumfahren muss?
Okay, ja, du kannst, hast es erraten.
Ich habe es gewusst.
Okay. Weitere Probleme sind, dass sie sehr empfindlich sind gegenüber Spritzmitteln, also Chemikalien, aber auch gegen mineralische Düngung. Wenn sie mit mineralischem Dünger in direkten Hautkontakt kommen, endet das in der Regel tödlich.
Uiuiui.
Und das ist ja für besonders für wandernde Tiere, die durch so Felder durchlaufen, echt problematisch.
Kann ich mir gut vorstellen.
Dann ist natürlich als Punkt, der immer anzubringen ist, der Verlust einer vielfältigen Landschaft mit vielen Nischen, weil dieses Tier eben nicht nur das Gewässer braucht, sondern auch das Überwinterungsquartier und den Weg dahin. Also ist sie von dieser allgemeinen, ich sag mal, Monotonisierung der Landschaft, also ein Verlust der vielfältigen Strukturen in der Landschaft, ist sie auch direkt betroffen. Das war jetzt aber nur beispielhaft an der Rotbauchunke, das Verschwinden des Lebensraums, den wir uns heute anschauen, die Kleingewässer. Der geht schon viele Jahrzehnte und ist sehr schleichend und damit unbemerkt von der Öffentlichkeit hat stattgefunden.
Das heißt, man merkt es einfach normalerweise nicht, wenn da mal eins fehlt. Und dann fehlt halt irgendwann nochmal eins, oder? Und irgendwann fehlen sie ungefähr alle.
Ja, es ist aber noch deutlich komplexer. Es fängt damit an, dass Kleingewässer eine wichtige Funktion für den Menschen hatten und diese Funktion jetzt langsam verlieren. Nur als Beispiele, noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein wurden Kleingewässer extra angelegt, um zum Beispiel da drin Krebse oder Frösche zu sammeln oder medizinische Blutegel, Wildpflanzen, die da am Wasser gewachsen sind. Man hat, wie gesagt, diese Tränketeiche für Vieh angelegt, Löschteiche, Ententeiche, Waschgelegenheiten für landwirtschaftliche Maschinen wurden auch dauerhaft Kleingewässer gehalten. Dann gab es Wässerungsteiche für Flachs, das nennt man Röste oder Röste, das Flachs ist ja, wird angebaut auf dem Feld und um das zu leinen, also Stoff weiter zu verarbeiten, muss das mehrere Tage in Wasser eingeweicht werden und solche Wässerungsteiche waren auch sehr verbreitet.
Okay.
Dann noch, wenn man auf den Winter schaut, waren natürlich so Kleingewässer tolle Eislaufplätze und man konnte auch Eis gewinnen für Kühlbetrieb, für Lagerung in Gasthäusern oder Brauereien. Das sind alles Funktionen, die jetzt etwas antiquiert wirken und die wir eben so nicht mehr brauchen. Und damit brauchen wir die Kleingewässer nicht mehr, so auf also den ersten Blick.
Im Endeffekt ist es eine Nutzungsextensivierung, was diese Kleingewässer eigentlich trifft.
Ich würde schon sagen, eine Nutzungsaufgabe.
Okay,
das
oder Aufgabe.
Das trifft, glaube ich, besser.
Klar.
Ja. Dann der Punkt, den du gerade gesagt hast. Kleingewässer können eine maschinelle Bewirtschaftung einer Landschaft, eines Feldes behindern, weil man immer außen rum fahren muss. Wenn man einfach gerade drüber fahren kann, ist es halt deutlich einfacher. Der Flächendruck, den gibt es ja nicht nur in der Landwirtschaft, sondern vor allem in Siedlungsgebieten. Dorfteiche zum Beispiel sind da betroffen. Die mussten oft einfach weichen, um dorthin Wohnraum zum Beispiel zu bauen. Die Düngeeinträge hatten wir gerade bei der Rotbauchunke schon, dass die für die Bewohner ein Problem sind und im Extremfall kann es dazu führen, dass dieses Ökosystem umkippt, weil es überdüngt ist und dann wird so eine, ich nenne das jetzt mal Sanierung einer Kloake in 3 Anführungszeichen, oft als eine gute Tat wahrgenommen, wenn man das verfüllt, weil man hat ja da was beseitigt, was sehr unschön ist.
Okay, also erstmal ist es kaputt, indem ich da irgendwie Nährstoffe einleite oder irgendwie Nährstoffe dort reinkommen durch menschliches Zutun. Und im zweiten Schritt mache ich es dann einfach, fülle ich es auf und sage, ja, war eh nichts, was ich irgendwie gebrauchen hätte können.
Genau. Das sind so ganz typische Gefährdungen für Kleingewässer. Kurz zusammengefasst, sie sind vielen, sehr vielen verschiedenen Gefährdungen ausgesetzt und erfahren durch Gesetze sowohl auf der nationalen, aber auch auf der europäischen Ebene kaum Schutz. So Kleingewässer sind weniger auffällig und auch weniger ansehnlich als jetzt irgendein imposanter, großer alter Baum oder ein Hochmoor oder ähnliches. Und damit gab es lange kein Bewusstsein für den Schutz dieser unscheinbaren Lebensräume. Zusätzlich, und das fand ich sehr interessant, gibt es deutliche Lücken in unserem Wissen über diese Ökosysteme und besonders im Vergleich mit anderen aquatischen Systemen wie Flüsse oder Seen. Und da muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir hatten eine komplette Vorlesung nur zu Seen und eine Vorlesung nur zu Fließgewässern.
Stimmt.
Und nichts zu Kleingewässern. Also einfach in der Gewichtung sind die bei uns im Studium tatsächlich so nie aufgetaucht.
Interessant, ja. Also ich könnte mich jetzt auch gerade im Moment nicht daran erinnern, dass ich mal eine Vorlesung zu Kleingewässern besucht hätte.
Und das hat jetzt ein Netzwerk von Forschern und Aktivisten so stark beschäftigt, dass sie ein Netzwerk gegründet haben, nämlich das Europäische Netzwerk zum Schutz von stehenden Kleingewässern.
Ach schön.
Etwas sperrig, auf Englisch heißt es European Pond Conservation Network. Und die haben ein Grundsatzpapier geschrieben, was auch viel Grundlage für die heutige Folge geworden ist. Das wird dann in der Episodenbeschreibung auch verlinkt.
Sehr gut.
Die Verlustbilanz, ich habe jetzt immer gesagt, die sind so gefährdet, die verschwinden. Aber das auch nochmal in Zahlen zu sehen, dass das auch wirklich so ist, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da habe ich ein Beispiel aus einem städtischen Raum und ein Beispiel aus dem ländlichen Raum. Der städtische Raum, was ist die beste Stadt, die man da nehmen kann?
Berlin.
Genau.
Größte Stadt da im Eck.
Richtig.
Macht wahrscheinlich einige Hölle platt.
Wir werden sehen. Wir schauen uns vor allem die Stadtteile Tempelhof, Mariendorf und Britz an. Die liegen im Süden von Berlin. Und auf diesem Gebiet gab es ehemals 122 Pfulen, nennt man das, also so kleine Gewässer, die dort auch durch eiszeitliche Toteislöcher entstanden waren.
Und dann wahrscheinlich relativ lange genutzt wurden von Menschen mit?
Vermutlich ja, darüber weiß ich jetzt aber nichts Genaueres.
Okay.
Was hier passiert ist, im Jahre 1906 wurde dort ein Kanal eröffnet, der Teltow-Kanal. Und der führte dazu, dass das Grundwasser in der Umgebung weiträumig abgesenkt wurde. Wie das genau funktioniert? Dazu könnt ihr euch die Folge 3 anhören mit der Flussbegradigung, die zu einer Grundwasserabsenkung in der Umgebung führt. Das führte dann dazu, dass diese Pfulen oder eben Toteislöcher mit Kleingewässern drin ausgetrocknet sind, nutzlos geworden sind und zugeschüttet wurden. Und ich habe gesagt, es gab davon 122 Stück auf diesem städtischen Gebiet und im Jahr 1987 waren noch 23 übrig.
Na, da ist schon ganz schön der Schwund da, ne?
Genau. Und noch eine kurze Bemerkung zum Teltow-Kanal. Der ist ein 38 Kilometer langer Kanal, der in den Südwesten aus Berlin rausführt Richtung Potsdam. Und weil sich da bald herausstellte, dass der Kanal für den Verkehr, für den er eigentlich gebaut worden ist, vollkommen unterbemessen war, wurde bald ein Treidelverkehr an dem Kanal eingerichtet. Und dort hat man dann mehrere elektrische Treidellokomotiven gehabt, die die Schleppkähne gezogen haben. Und das ging bis 1945 so und wurde dann aber nach dem Krieg nicht mehr aufgenommen.
Schade.
Kleiner Querverweis zum Treideln. Das war das Beispiel aus dem städtischen Gebiet. Im ländlichen Raum schaut es aber nicht besser aus. Wir nehmen hier die Stadt Hamm, die liegt östlich des Ruhrgebietes. Und dort hat man eine Gewässeraufnahme gemacht aus alten Karten. Konnte man rauslesen, dass kurz vor 1900 gab es ungefähr im Stadtgebiet von Hamm 212 Kleingewässer. Das entspricht 6 Kleingewässer pro Quadratkilometer Stadtfläche.
Ich dachte, wir sind im ländlichen Gebiet.
Ja, die Stadt Hamm hat durchaus ländliche Ländereien außenrum. Okay. Die sind damit eingerechnet.
Sehr gut.
Also man hatte um 1900 herum 6 Kleingewässer pro Quadratkilometer. Und 1972 gab es nur noch 2 Kleingewässer pro Quadratkilometer. Da war also ein deutlicher Rückgang zu sehen. Und zwar interessanterweise im landwirtschaftlich genutzten Bereich viel stärker als in den industriell geprägten Bereichen. Hier auch wieder Stichwort Begradigung von Flüssen, Grundwasserabsenkung oder auch die Bewirtschaftung der Ländereien, die einfach viel einfacher waren ohne diese Pfulen. Da hat man auch gesehen, das muss ich jetzt noch sagen, dass Kleingewässern auf Äckern und Wiesen, also überall, wo man mit Maschinen drüber gefahren ist, viel stärker verschwunden waren, aber auf Weiden, wo also Tiere drauf standen, da waren sie noch eher vorhanden. Da hat man wirklich einen Unterschied sehen können.
Da können wir jetzt auch noch mal einen kurzen Querbezug, nenne ich das jetzt einfach mal, machen. Und zwar eben zum Wiesmet, wo das ja auch eben so ist, dass aus den landwirtschaftlichen Nutzflächen eben diese Kleingewässer oder Kleinstgewässer, diese nassen Mulden dann einfach immer zu verschwunden sind, einfach, dass die Bewirtschaftung leichter wird oder dass man auch mehr Ertrag aus den Flächen bekommt. Und da wurden die dann auch einfach mit der Zeit immer zugeschüttet. Und heute ist es eben genau andersrum. Heute werden sie alle wieder rausgebaggert. Ja. Das sind keine Kleingewässer, aber es sind eben so nasse Mulden. Und ein bisschen größere nasse Mulde ist ja dann schon fast ein Kleingewässer.
Ja, genau. Es gibt übrigens noch einen anderen Weg, wie so Kleingewässer entstehen. Und zwar im Jahr 1945 gab es wieder eine Gewässeraufnahme. Und da wurden, also man hat zwischen 1900 und 1945 in Anführungszeichen erst 60 Kleingewässer verloren gehabt auf dem Stadtgebiet. Und dann wurde dieser Verlust durch 1177 wassergefüllte Bombenkrater wirklich überkompensiert, kann man da sagen. Und es wurde auch nachgewiesen, dass diese Trichter von Amphibien als Laichplätze angenommen wurden. Aber von diesen fast 1200 Bombenkratern sind nur 29 übrig geblieben.
Oh, so ein Mist, aber auch die schönen Bombenkrater.
Ich kann es ehrlicherweise schon verstehen.
Also, ich auch, tatsächlich.
Gut, diese Entwicklung führt dann zu folgender Situation. Stell dir mal einen typischen Bewohner eines Kleingewässers vor, zum Beispiel einen Grasfrosch. Und den Grasfrosch, den wir uns jetzt vorstellen, der wohnt in der Oberpfalz, in Tirschenreuth. Da hatte ein Grasfrosch im 19. Jahrhundert durchschnittlich 320 Meter bis zum nächsten Kleingewässer.
Ja, das glaube ich, schafft er, oder?
Genau, das kann er gut schaffen. Im Jahr 1970 waren es dann schon 480 Meter und 1990 reicht dann sein maximaler Aktionsradius von ungefähr 800 Metern nicht mehr aus, um bis zum nächsten Tümpel zu kommen.
Und da müsste er noch wahrscheinlich den direkten Weg finden.
Das auch noch, genau. Und so kommen wir dann zu einer Verinselung einzelner Populationen und dieses Netzwerk einer großen Metapopulation ist nicht mehr vorhanden.
Und jetzt brauchen wir eigentlich den Unkenwegeplan.
Ja, den können wir ja mal beim European Pond Network anfragen, ob die sowas ausarbeiten. Wäre wirklich nötig, denn diese Entwicklung gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten europäischen Ebene. Mhm. In vielen Ländern ist ein Verlust der Kleingewässer von etwa 50% in den letzten Jahrzehnten zu sehen, zum Beispiel in Polen. Und Deutschland zählt zu den Ländern, wo es besonders schlimm ist. Da ist es regional bis zu 90% der Kleingewässer, die verschwunden sind.
Sind wir mal wieder einer der traurigen Spitzenführer.
Richtig, ja. Und so zum Schluss, es wird ja oft angenommen, dass Kleingewässer in der Vergangenheit durchaus nützlich waren, aber heute eigentlich keinen Wert mehr haben. Das ist so die gängige Meinung dazu.
Ich sag's jetzt. Wenn man erstmal alles ausgerottet hat, was irgendwann mal eben auf das Kleingewässer angewiesen war, weil man das so stark verdreckt hat, dass da eigentlich nichts mehr drin leben konnte, ne? Dann kann man auch so eine Behauptung aufstellen. Aber es ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht haltbar.
Meiner Meinung nach auch nicht. Ich habe jetzt auch hier gleich ein paar gute Gegenargumente, denn Kleingewässer spielen weiterhin eine wichtige ökonomische und ökologische Rolle im Erbringen von Ökosystemleistungen, wenn man es so umrechnen möchte. Wir haben da zuallererst den Erholungswert. Das ist ein super Ort für Kinder zum Spielen und zum Naturbegreifen und Kennenlernen. Dann der ökologische Wert, den ich vorhin recht ausführlich, glaube ich, erläutert habe, dass es Habitate für gefährdete Arten wie die Rotbauchunke zum Beispiel sind und wichtige Rückzugsgebiete, Ersatzbiotope und so weiter. In Auen können kleine Gewässer als Teil der Hochwasserschutzstrategie mitgenutzt werden, weil sie eben doch ein Ort sind, an dem sich dann Wasser länger aufhalten kann und das zu weniger Überschwemmungen führt.
Das heißt, ich kann während einem Sommerhochwasser die ausgetrockneten Sölle oder Kleingewässer einfach mal volllaufen lassen, so nach dem Motto?
Richtig, also so kannst du sie auf jeden Fall in eine Schutzstrategie mit einbeziehen. Und dann ist sogar auch noch eine interessante Fähigkeit, so Kleingewässer, wenn sie in Fließgewässerumfeld liegen, dann können sie die Schad- und Nährstoffeinträge in dieses Fließgewässer reduzieren, weil sie diesen hohen Stoffumsatz haben und sie somit ganz viele Nährstoffe rausziehen können, bevor dieses Wasser dann ins Gewässer weitergeht.
Eigentlich dann sowas, wie wir auch technisch kennen.
Ja.
eben
die Kleinkläranlagen.
Ja, oder eben auch hier die Vorsperren.
Mhm.
Ne, also wenn ich einen See habe und ich nicht möchte, dass in den eben so viele Nährstoffe eingetragen werden, weil ich den vielleicht jetzt ja nicht unbedingt als Trinkwasserspeicher nutzen möchte, aber eben zu baden oder eben, dass er mir nicht umkippt, so nach dem Motto, dann werden ja oftmals eben Vorsperren errichtet, um die Nährstoffe vorher eben schon abzusetzen und zu binden und dann kann ich die Vorsperren immer ausbaggern und habe das ganze Zeug nicht in meinem See.
Genau, im Prinzip setzt man sich ein künstliches Kleingewässer vor den See und die Vorsperre ist ein gängiges Mittel zur Nährstoffreduzierung oder Nährstoffeintragsreduzierung in Seen. Jetzt,
glaube ich, komme zu weit weg, oder?
Ja, genau, wir waren eigentlich bei den Kleingewässern. Zum Schluss möchte ich gerne ein paar wichtige Schutz- oder Erhaltungsmaßnahmen mit auf den Weg geben. Ich meine, vielleicht hört uns ja jemand zu, der da Einfluss drauf hat, wie man sowas machen könnte.
Immer gut.
Grundsätzlich gilt keine großflächigen Entwässerungen und Grundwasserabsenkungen im Bereich von Kleingewässern. Das ist natürlich jetzt hier etwas, was wir so Flussbauingenieuren mit auf den Weg geben sollten.
Oder vielleicht unserer Regierung.
Oder vielleicht unserer Regierung,
oder
genau.
Andere Zuständige in diesem Bereich.
Aber man kann es ja mal versuchen. Dann aber eine Maßnahme, die durchaus gut umsetzbar ist, einen Pufferstreifen rund um die Kleingewässer einrichten. Ähnlich wie es das für Fließgewässer ja schon gibt. Da ist das vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber in vielen ist es Pflicht, einen Gewässerrandstreifen anzulegen mit einer gewissen Breite. Sinnhaft wäre eigentlich so ab 10 Meter aufwärts, realistisch umsetzbar sind so 5 Meter auf jeder Seite. Und das wäre etwas, was sich für Kleingewässer auch wirklich lohnt. Und ich sehe auch nicht ein, warum das Fließgewässern zusteht und kleinen stehenden Gewässern nicht, denn das Problem ist ja genau dasselbe. Und so schafft man außerdem Wandermöglichkeiten und Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Tiere, die nicht nur das Wasser brauchen, sondern auch die terrestrischen Lebensräume.
Sehr gut. Also man stärkt auch noch die Vernetzung.
Genau, richtig. Ein weiterer Punkt, wo man zum Beispiel den Rotbauchunken weit entgegenkommen kann, ist während der Frühjahrswanderung auf mineralische Düngung zu verzichten. Denn wenn sie da durchlaufen, endet das eben meist tödlich. Außerdem keinen chemischen Unkrautbekämpfungsmitteleinsatz, das ist ein schwieriges Wort, also keine chemischen Unkrautbekämpfungsmittel im direkten Gewässerumfeld verwenden, damit sie da nicht reingespült werden. Aber wenn wir einen Pufferstreifen rund um die Kleingewässer haben, dann hätte sich der Punkt eh erledigt, weil der Pufferstreifen das sehr gut rausfiltern kann.
Und man fährt ja auch nicht mehr ganz ans Gewässer ran.
Hoffentlich, ja. Ach so, mit dem Pufferstreifen. Mhm. Ja, dann schon. Ja, also diese kleinen Gewässer, die sind ein Sorgenkind, würde ich sagen. Und diese geringe Größe macht es halt einfach, sie zu ignorieren, zu vernachlässigen, nicht so genau hinzugucken. Aber diese kleine, würde ich das mal nennen, ist halt auch ein riesiger Vorteil, wenn es darum geht, sie zu schützen und zu bewirtschaften. Denn verglichen mit anderen Süßwasserhabitaten ist es außerordentlich billig, sie anzulegen, zu pflegen und zu schützen. Und das ist doch etwas, was vielleicht ein bisschen Hoffnung geben kann.
Auf jeden Fall.
Gut, dann möchte ich dich mit dieser Hoffnung in den heutigen Tag entlassen und dir noch einmal das Wort für den Schluss übergeben.
Dann, vielen Dank schon mal, dass du diese Folge vorbereitet hast und jetzt eben auch gerade vorgetragen hast.
Bitteschön.
Hat mir persönlich sehr gut gefallen.
Schön.
Und wem es auch gefallen hat, der kann uns ja Feedback schreiben. Dazu könnt ihr unsere E-Mail podcast.löffelkraut@gmx.de verwenden. Die findet ihr auch nochmal in der Beschreibung, wie auch alle Links oder alle Quellen, die Ella für diese Folge benutzt hat. Eine davon hat sie ja bereits erwähnt.
Mhm.
Außerdem haben wir ja seit neuestem oder jetzt gar nicht mehr so neu einen Instagram-Account, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Dazu wird es natürlich zu dieser Folge auch einen Post geben. Wie der aussehen wird, müsst ihr halt dann gucken. Und ich glaube, so abschließend bleibt mir dann nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Lebensraum.
Auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Lebensraum.
Das war mein Satz.